Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3260. Sendung, heute mit verschiedenen Themen aus der maritimen Sphäre. Unter anderem schauen wir auf die Zukunft der Reederei Rigmas, auf ein neues Museumsschiff im Hafen oder auf begnadete Seefahrer, weitgereiste Händler, furchterregende Brandstifter und Plünderer. Die Wikinger, segelnde Nordleute des frühen Mittelalters, faszinieren noch heute. Das Kieler Autorenduo Barbara Post und Stefan Lipski hat einen Reiseführer vorgelegt, der uns zu Spuren der Wikinger in Skandinavien und Norddeutschland führt. Mehr dazu gleich. Als erstes, mein Name ist Jan Graf. Moin. Ein Begleiter zu Runenstein, Schiffswracks und Begräbnisplätzen im Theiss Verlag ist nun ein Buch erschienen mit dem Titel Faszination Wikinger, ein Reiseführer. Darin beschrieben sind 200 Ziele zwischen Elbe und Polarkreis. Der wichtigste Ort der Erinnerung in Sachen Wikinger, klar, liegt vor unserer Haustür. Das ist der alte Handelsplatz in Heiterbu bei Schleswig.
Heiterbu ist am besten als Anlage noch erhalten. Er ist nie überbaut worden und es werden auch heute noch und gerade zur Zeit dort Ausgrabungen durchgeführt, die sich Besucher rund um die Uhr ansehen können. Dieses Thema ist in Heiterbu noch lange nicht zu Ende. Die Auswertungen werden noch viele Jahre laufen. Warum sind wir dazu gekommen, dieses Buch zu machen? Es liegt auf der einen Seite der Antrag zum Weltkulturerbe für Heiterbu und das Dannewerk vor und zum anderen bekommen wir im nächsten Jahr ein neues Museum in Heiterbu, was sicherlich viele Menschen anziehen wird. Und hier haben wir gesagt, das ist jetzt das Bindeglied. Wir nehmen diesen Anlass und bringen dieses Buch jetzt heraus.
Stefan Lipski, 3 Jahre lang ist er 20.000 Kilometer durch Norddeutschland und Skandinavien gefahren, gemeinsam mit Ehefrau und mit Autorin Barbara Post.
Ein Wikinger ist ein Bauer oder ein Händler aus Skandinavien, der auf Viking geht oder fährt. Das heißt, er geht auf einen Raubzug. Es kann in einem Sommer, kann er gleichzeitig 3 Monate Händler sein und 2 Monate plündern. Und im Winter fährt er wieder auf seinen Hof und sichtet seine Beute, bezahlt seine besten Kumpel mit dem Silber und dem Gold, das er erbeutet hat, und mehrt so seinen eigenen Ruhm.
Was war denn Ihre Faszination für Wikinger?
Die Faszination liegt in der Entwicklung, die diese Menschen in Gang gesetzt haben. Wikinger wären nicht denkbar ohne die technisch damals hochstehendsten Boote, die sie gebaut haben, die allem überlegen war, was es im Mittelalter an Schiffen gegeben hat. Sie waren außerordentlich begabte Künstler, die Dinge, die die Archäologen heute noch finden und auswerten können und uns dann auch in Ausstellungen zur Verfügung stellen, sind ganz außergewöhnlich schön.
Hamburg als südlichster Punkt, die Lofoten als nördlichster Punkt dokumentieren die geografische Eingrenzung, die Ihr Buch vornimmt. Hamburg lediglich allerdings als Opfer, 845 mit der Verwüstung der Stadt durch die Wikinger. Sie bezweifeln in Ihrem Buch, dass es so schlimm wie in den Quellen dargestellt ist.
Da sind sich die Gelehrten noch nicht ganz einig, aber man hat ja jetzt gerade in letzter Zeit weitere Grabungen vorgenommen. Es hat eine große Ausstellung hier in der Stadt gegeben zu diesem Thema und man ist sich nicht ganz einig, ob dieser Wikinger-Überfall tatsächlich einhergegangen ist mit einer groß angelegten Brandschatzung des Althamburger Gebietes.
Man darf auch ja nicht vergessen, es waren die Geschichtsschreiber jener Zeit waren ja Mönche. Und jetzt kommen diese heidnischen Barbaren aus dem Norden. Also kann man diese heidnischen Barbaren wirklich nur in den allerschlimmsten Farben malen? Moderne Historiker sagen inzwischen manchmal, die Wikinger waren auch nicht schlimmer als alle anderen in jener Zeit.
Barbara Post, Stefan Lipski, schleswig-holsteinische Journalisten im Gespräch mit NDR 90,3 im Hamburger Hafenkonzert geht es um ihr Buch Faszination Wikinger, ein Reiseführer, erschienen im Theiss Verlag. Ihr Hintergrund Schleswig-Holstein mit Heiterbu hat es immer schon selbstverständlich für Sie gemacht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es besteht kein Zweifel darüber, dass Haithabu für Sie der faszinierendste Ort ist. Welche weiteren dieser 200 Orte, die Sie beschreiben, wären für Sie so die zwei, drei Highlights Ihres Buches?
Das eine Highlight ist sicherlich eine kleine Buddha-Figur im Historischen Museum in Stockholm. Diese Buddha-Figur, wie man sich vorstellen kann, kommt vermutlich aus dem heutigen Indien oder Pakistan. Sie ist um das Jahr 600, 700 vielleicht schon von dort, vermutlich in Etappen, auf die Insel Birka gekommen. Es zeigt schon, wie frühzeitig es Handelsverbindungen in den Osten gab, die dann in der Wikingerzeit intensiviert wurden. Was ich außerdem immer wieder spannend fand, ist eine winzige Kleinigkeit. Und zwar als Grabbeigaben bei Frauen wurden fast immer Schlüssel gefunden. Manchmal auch kleine Schlüssel, die nur Anhänger waren. Und sie symbolisierten eines, sie symbolisierten die Macht der Frauen über Haus und Hof. Denn man darf ja nicht vergessen, die Männer waren ja manchmal über Jahre unterwegs. Es gibt viele Runensteine, die also das Leben der Frauen auch dokumentieren. Frauen, die mehrere Ehemänner überlebten. Es gibt ein sehr trauriges Beispiel aus Schweden. Eine Frau zweimal verheiratet, in jeder Ehe drei Kinder. Und zum Schluss bleibt sie als einzige übrig und überlebt sogar ihre Tochter noch und beerbt, denn das war der Unterschied später zum Christentum, Frauen bei den Wikingern waren erbberechtigt.
Der Glaubenswechsel war mit der Übernahme des Christentums das Ende der Wikinger vorgezeichnet?
Es gab wohl mehrere Einflüsse. Davon war eines natürlich das sich ausbreitende, im Norden ausbreitende Christentum, das die Raubzüge der Wikinger in der alten Form geächtet hat. Es kam allerdings auch noch dazu, dass sich aus den Stammesgebieten langsam, aber sicher Nationalstaaten begannen zu bilden und damit auch die organisierte Abwehr von Feinden immer intensiver wurden. Das heißt also, für die Wikinger wurde es immer schwieriger, noch große Beutezüge zu machen.
Stichwort Reenactment. Schleswig-Holstein hat eine sehr vitale Wikinger-Szene, wo sich heutzutage völlig normale Menschen plötzlich in grobe Leinenkleidung hüllen, Schilde umbinden und Schwerter in die Hand nehmen. Machen Sie sowas auch?
Nein. Wir gucken nur begeistert zu.
Aber dies ist nicht nur ein rein schleswig-holsteinisches Phänomen. Wir haben Wikingermärkte in Dänemark, in Schweden gesehen. Wir kommen gerade aus Frankreich, wo in der Normandie Wikingermärkte abgehalten werden. Und Sie werden es nicht glauben, selbst im westlichen Spanien gibt es einen Ort, der heute noch eines Wikinger oder einiger Wikingerüberfälle in der Form gedenkt, dass sie regelmäßige Feste dort feiern.
Da fällt mir spontan das Wort Stockholm-Syndrom ein. Denn das sind ja nun definitiv auch, wie wir Hamburger, geschädigt.
Ja, sie sind natürlich alle geschädigt, aber es zeigt auch, welche Faszination von der damaligen Zeit, von diesen Menschen und diesen Schiffen ausgeht. Sie beschäftigen sich damit und natürlich feiern sie nicht ihre eigenen Verluste, aber sie feiern diese ungewöhnlichen Erscheinungen, die da vor Hunderten von Jahren auf sie zugekommen sind.
Barbara Post und Stefan Lipski, gemeinsam haben sie das Buch geschrieben, Faszination Wikinger, ein Reiseführer, jetzt erschienen bei Theis. Sie hören NDR 90,3, hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Wir haben darüber berichtet, hier 5 neue Korvetten für die Bundesmarine sollen gebaut werden. Ohne aufwendiges Ausschreibungsverfahren wollte das Bundesverteidigungsministerium den Bau als Folgeauftrag erteilen. Dagegen aber hat die Kieler Werft German Naval Yards Einspruch eingelegt und das mit Erfolg. Doch nun könnte Bewegung in die Sache geraten sein. Christian Wolf berichtet.
Mit 15% soll German Naval Yards an dem Werftkonsortium bestehend aus Lürssen und ThyssenKrupp Marine Systems beteiligt werden. Gemeinsam mit Blum & Voss aus Hamburg hatten die beiden Unternehmen vor Jahren die ersten 5 Schiffe vom Typ K130 gebaut. Vergangenes Jahr bestellte das Verteidigungsministerium dann 5 neue Korvetten ohne den Auftrag auszuschreiben. Dagegen ging German Naval Yards vor und bekam Recht vom Bundeskartellamt. Es drohte ein Rechtsstreit, der verhindert werden konnte, so Peter Seeger von der IG Metall.
Also wir haben in Gesprächen in Hamburg die Initiative ergriffen, haben die Unternehmen an einen Tisch geholt und haben mit jedem Einzelnen wirklich gesprochen, haben gesagt, wir erwarten, dass ihr euch einigt, wir erwarten, dass hier die Beschäftigung gesichert wird. Und deswegen war der Ausgangspunkt diese Gespräche, die die IG Metall initiiert hat.
Auch wenn sich German Naval Yards, TKMS und Lürssen formell einig sind, muss die Beteiligung am Konsortium noch kartellrechtlich geprüft werden. Außerdem muss der Haushaltsausschuss im Bundestag dem Kauf der 5 Korvetten in Höhe von mindestens 1,5 Milliarden Euro noch zustimmen.
Hamburg hat ein neues Museumsschiff, ein Schiff, das in Hamburg allerdings bereits altbekannt ist. Wir sprechen über den Frachtsegler Undine. Seit kurzem gehört der Gaffelschoner zur Flotte der Stiftung Hamburg Maritim. Die Stiftung hat das Schiff gekauft, nachdem der letzte Eigner mit dem einzigen verbliebenen Frachtsegler Deutschlands Insolvenz anmelden musste.
Ruhig liegt sie an den 50er Schuppen, das Heck Richtung Elbphilharmonie gestreckt, die Undine. Joachim Kaiser, Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim, klettert an Deck, ein Bund mit Schlüsseln in der Hand.
Es beruhigt mich unendlich, dass wir da nun eine neue Richtung in den Lebenslauf des Schiffes bringen konnten.
Die Undine ist für Joachim Kaiser nicht irgendein Schiff, sondern das Schiff, mit dem bei ihm vor vielen Jahrzehnten das Kapitel Seefahrtsgeschichte die entscheidende Wende bekam.
Ich habe ja eine Vergangenheit als Schiffsforscher, habe ja viel publiziert auch und in dem Zusammenhang alle ehemaligen Segelschiffe deutscher Provenienz, die noch übrig waren, fotografiert, aufgenommen. Und dabei bin ich ungefähr 1972 auf dieses Schiff gestoßen, das damals noch Nordstrand 1 hieß, hier im Hamburger Hafen.
1980 wurde das Schiff dann versteigert und Kaiser war zusammen mit seiner Frau der einzige Bieter. Für das Mindestgebot von rund 15.000 Mark bekam er den Zuschlag. Es folgten 4 harte Jahre Um- und Rückbau des Schiffes.
Das war ein im Grunde für mein ganzes Leben ganz entscheidendes Projekt, das zum Gelingen zu kriegen, was damals als Spinnerei von vielen angesehen wurde. In jedem Hafen lag ja irgendein Schiff, wo irgendjemand wilde Ideen hatte. Schatztauchen, Weltumsegelung.
20 Jahre bleibt das Schiff im Besitz von Kaiser. Es segelt mit schwer erziehbaren Jugendlichen rund um Europa. Mit echter Fracht im Laderaum.
Wir haben Brennholz geholt aus Finnland, im Nationalpark da Rodungsarbeiten gemacht in Verabredung mit den Rangern. Wir haben Hilfsgüter nach St. Petersburg, damals noch Leningrad, gebracht. Die Care-Pakete Hamburger Bürger für die notleidenden Leute dort. Es waren bewegende Reisen dort auch. Wir waren auf den Lofoten mit dem Schiff, haben da Baumaterial für ein deutsches Projekt hingebracht.
Bis vor kurzem war die Undine dann zwischen Hamburg und Sylt im Einsatz als einziger verbliebener Frachtsegler Deutschlands. Aber die Ein-Mann-Reederei, die das Schiff betrieb, ging pleite. Die Undine lag mehrere Jahre im Harburger Binnenhafen. Jetzt blättert an Deck überall die Farbe ab. Das Holz an Masten, Gaffelbäumen, Niedergängen ist verwittert. Im Laderaum, der jetzt noch weitgehend leer ist, sollen künftig Tische und Backskisten Platz finden. Unter der Flagge der Stiftung Hamburg Maritim wird die Undine wahrscheinlich keine Fracht mehr segeln, sondern mit Gästen ablegen für Tagesfahrten. Dafür sucht die Stiftung jetzt Ehrenamtliche.
Es geht also nicht nur darum, dass man hier, was weiß ich, mit dem Rosthammer und mit dem Farbpott was macht. Das ist wichtig, vollkommen klar. Auch nicht nur, dass man im Rigg alles schmiert und pflegt und nochmal ein Tackling aufsetzt. Auch das ist wichtig. Man muss auch so einen Verein verwalten, wenn das Schiff fährt, braucht es mindestens 2-3 Besatzungen. Es muss jemanden geben, der ein Crewmanagement macht. Das ist, verästelt sich dann in viele kleine Aufgaben.
Stolz schließt Joachim Kaiser den Niedergang zum Maschinenraum auf. Hier riecht es nach Öl, es ist eng. Unten glänzt aber das Messing an der rund 80 Jahre alten Hauptmaschine. Sie ist original erhalten und nach wie vor in Gebrauch.
Heute ist das der älteste Schiffsmotor auf einem deutschen Seeschiff überhaupt.
Hinter dem achteren Maschinenraumschott ein weiteres Stück Seefahrtgeschichte. Rund 80 Jahre in Benutzung und immer noch da, der Salon.
Komplett original erhalten ist, alles aus Edelholz gebaut, mit Marmor, der ovale Spiegel mit der Holzfassung, alles auf Rahmen und Füllung gebaut, die Ofenecke, das findet man nirgendwo mehr. Es gibt kein Schiff aus dieser Periode, das noch so viel Originalsubstanz hat wie die Undine hier.
Dietrich Lehmann war an Bord des alten Fracht- und neuen Museumsseglers Undine. Sollten Sie Interesse haben, sich bei der Undine zu engagieren, die Stiftung Hamburg Maritim sucht noch Ehrenamtliche mit und ohne Erfahrung. NDR 90,3 ist hier. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. 7 Eichen und Fitzen, zwei beschauliche Orte im südlichen Schleswig-Holstein, getrennt durch eine Bundeswasserstraße, nämlich den Elbe-Lübeck-Kanal. Eine Fähre bringt Radfahrer, Autos und Fußgänger von der einen auf die andere Seite. Diese Seilfähre stand vor 3 Jahren ja vor dem Aus. Das war uns damals ein ganzes Hafenkonzert hier wert bei NDR 90,3 und bringt uns heute zu der Frage, was ist eigentlich aus der Fähre 7 Eichen geworden? Kerstin von Stürmer war dort.
Unterwegs auf der A24 von Hamburg bis zur Abfahrt Hornbeck, dann auf die L200 Richtung 7 Eichen. Und noch immer vermisse ich das touristische Hinweisschild, das den Weg zur Fähre weisen soll. Schon vor 3 Jahren hatte sich der Förderverein um solch ein Schild bemüht. Das Argument damals, wer nichts von unserer Fähre weiß, fährt einfach dran vorbei. Am Anleger treffe ich Thomas Franke vom 2014 gegründeten Förderverein. In Sachen Hinweisschild hat er gute Nachrichten.
Ja, es ist mittlerweile genehmigt worden. Die Genehmigung liegt schriftlich vor. Und nun ist es noch eine Frage der Finanzierung, um, wie gesagt, dann das Ganze in die Tat umzusetzen, dass die Straßenmeisterei in die Lage versetzt wird, das Schild dann auch oder die beiden Schilder an beiden Ufern, damit das dann auch aufgestellt werden kann.
Und auch die Fähre ist in Betrieb. Es ist Wochenende und das ist mein Glück, denn das neue Konzept sieht einen deutlich reduzierten Betrieb nur noch an den Wochenenden vor. Ernst Jenner vom Förderverein.
Zumindest musste erst einmal klargestellt werden, dass wir das Potenzial der ehemaligen hauptamtlichen Fährleute irgendwie mit einbinden können. Das ist schließlich ja in Absprache mit dem Kreisherzogtum Laumburg, mit dem Landrat Dr. Mager gelungen. Und die Ehrenamtler mussten natürlich ausgebildet werden und ihr Fährpatent erwerben. Das ist alles im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Und wir sind jetzt in die Saison gestartet mit diesem neuen Konzept.
Denn klar ist, die Seilfähre über den Elbe-Lübeck-Kanal wird vor allem von Touristen genutzt. Und die kommen eben vor allem am Wochenende. Dann sind auch die neuen Fährleute an Bord. 4 von 6 Fährkapitänen sind ehrenamtlich dabei. Ein alter Hase ist dagegen Rainer Müller. Er hat die Ausbildung der Neuen genau beobachtet und ist zufrieden mit dem Kapitänsnachwuchs.
Oh, die fahren ganz gut. Die kriegen das alleine alles ganz gut hin. Bin zufrieden.
Kapitän Müller schmeißt die Maschine an. Die kleine gelbe Seilfähre bringt mich auf die andere Kanalseite nach Fitzen. Dass ich der einzige Passagier bin, ist wohl dem Wetter geschuldet, denn es regnet in Strömen. Bezahlen ist übrigens freiwillig. Auch das ist neu und die Idee funktioniert, Fährkapitän Müller.
Doch, die geben immer gerne, die Leute. Also mein Gefühl sagt, dass sie doch eher mehr geben wie vorher.
Das fehlende Geld war das Hauptproblem, das die Fähre vor 3 Jahren vor dem Aus stand. Mit dem Förderverein gibt es auch ein neues Betreiberkonzept. Thomas Franke.
Es hat sich inzwischen eine Kooperation von 3 Beteiligten gebildet. Das ist einmal der Kreis als Eigentümer, dann als Finanzier der Förderverein Fähre 7 Eichen e.V. Und dritte und entscheidende Sache ist dann, dass die Gemeinde 7 Eichen mit eingestiegen ist und die Fährmänner als Arbeitgeber eingestellt hat.
Langfristig soll die Verbindung über den Elbe-Lübeck-Kanal in 7 Eichen so gesichert werden. Viele Touristen sollen an den Sommerwochenenden nach 7 Eichen und nach Fitzen kommen. Vor allem an den Tagen, an denen besonders gefeiert wird.
Also in diesem Jahr haben wir natürlich schon traditionell das Anfähren hier gefeiert. Und als nächste Kooperationsveranstaltung liegt der Kultursommer am Kanal.
29. und 30. Juli dieses Jahres hier in 7 Eichen, oben im Dorf und zieht sich herunter bis an die Fähre.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Und da schauen wir jetzt mal in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel. ist ja eine der Kreuzfahrthochburgen Deutschlands. Rund 150 Schiffe kommen in diesem Sommer, die Saison hat gerade begonnen. Gut zu tun gibt es daher für den Kieler Hafenarzt. Er ist der einzige in der ganzen Stadt. Sein Job ist es, dafür zu sorgen, dass Passagiere und Besatzungsmitglieder keine Viren oder gar Seuchen mitbringen. Und das überprüft er natürlich nicht nur an Bord von Kreuzfahrern. Sebastian Pasani war für uns in Kiel, um den Hafenarzt auf einer Routinekontrolle zu begleiten.
Vor wenigen Minuten hat die Victoria Seaways im Kieler Ostuferhafen festgemacht. Das kombinierte Fracht- und Passagierschiff kommt aus Klaipeda in Litauen. Für Kiels Hafenarzt Thorsten Gottschalk beginnt jetzt die Arbeit. Mit einer Tasche unter dem Arm fährt er die Rolltreppe hoch. Zuerst meldet er sich beim Kapitän, dann beginnt die Inspektion. Wie immer geht's zuerst in die Kombüse, denn da gibt's einiges zu überprüfen.
Die Temperaturüberwachung von den Kühlschränken, ob die Lebensmittel abgedeckt sind, auch ob der Abfall an einer Stelle gelagert wird oder überall rumliegt. Aber hier ist doch alles wunderbar.
Also geht's weiter zur nächsten Station. Den Kühlräumen. Vor einem hohen, silbernen Regal zückt Hafenarzt Thorsten Gottschalk sein Thermometer, um zu messen, ob alle Lebensmittel gut genug gekühlt sind. Auch hier alles okay. Fürs Personal der Victoria Seaways gibt es nur Lob. Doch das hat Gottschalk auch schon anders erlebt. Weniger auf Passagierschiffen, eher auf Frachtern.
Bei international fahrenden Schiffen, das können Krabbeltiere, Kakerlaken oder auch größere Säugetiere, Ratten sein, die eben Krankheiten mitbringen. Und das wollen wir auch verhindern.
Im schlimmsten Fall würde Gottschalk das Schiff an Kette legen lassen und die Kammerjäger rufen. Das hat er in Kiel aber noch nicht erlebt. Der Hafenarzt schnappt sich seine Tasche. Es geht vorbei am Salon, an den Lagerräumen und Kabinen, in den Krankenraum. Wie die Bordapotheke ausgestattet sein muss, ist ganz genau geregelt. Anhand einer Checkliste prüft er, ob alles da ist.
Bisschen was für den Notfall. Sieht man hier auch so Infusion. Und natürlich was gegen Seekrankheit. Und das sind so die wichtigsten Sachen. Und natürlich auch ein bisschen Verbandsmaterial, wenn irgendwo sich jemand die Finger klemmt, wehtut, dass man dafür was dabei hat.
Also eher was gegen die Wehwehchen, die Crewmitglieder auf hoher See selbst behandeln können. Schlimmere Krankheiten kommen aber natürlich auch mal vor. Vor rund einem Jahr hatten sich mehrere hundert Passagiere auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Weg nach Kiel mit dem Norovirus infiziert.
Um eine weitere Verbreitung von Krankheiten zu verhindern, können wir auch sagen, dass Passagiere und auch die Besatzung erstmal an Bord bleiben, bis wir die Lage vor Ort erkundet und auch geklärt haben.
Bedeutete in dem Fall, dass die Kranken in eine Klinik kamen und dass das Schiff in einer mehrstündigen Aktion komplett desinfiziert wurde. Solche Tage bedeuten natürlich puren Stress. Trotzdem liebt Gottschalk seine Arbeit. Schließlich ist er vorher selbst jahrelang zur See gefahren, wollte unbedingt wieder auf Schiffen arbeiten und bekam dann im passenden Moment das Angebot, der einzige Hafenarzt Kiels zu werden.
Erster Juni 1927, 90 Jahre her, dass der erste offizielle Zug über den Hindenburgdamm dampfte. NDR 90,3 ist hier. Natürlich schauen wir auf dieses Jubiläum. Damals brauchte niemand warten. Heutzutage kommt es immer mal wieder vor. 2 Stunden Wartezeit an der Autoverladung. Ja, es sind fast 1 Million Autos inzwischen, die jedes Jahr über den Damm pendeln. Knapp 4 Millionen Menschen nutzen die Personenzüge. Sylt ohne Damm wäre heute kaum noch vorstellbar. Werner Junge über die Geschichte des 8,1 Kilometer langen Dammes mitten durch das Wattenmeer.
Am 15. Juni 1920 war es soweit. Die Menschen im deutsch-dänischen Grenzland hatten gewählt. Die dänische Grenze lag nun südlich von Tonna. Damit auch südlich von Højer. Und von Højer Schleuse fuhren die Fähren von und nach Sylt. Wer jetzt auf die Insel wollte, brauchte ein Visum. Plötzlich wurde wieder aktuell, was schon über 40 Jahre diskutiert wurde. 1921 fiel der Beschluss, Mai 1923 begann der Bau des 11,3 Kilometer langen Damms durchs Watt.
Das ist in jedem Fall eine Großtat gewesen, denn es gab kein Projekt dieser Größenordnung. Man hatte eigentlich gar keine Bauerfahrung. Man hat also das gemacht, was man heute so schön als Learning by Doing bezeichnet. Ne, man guckt, was man machen kann, wo Probleme auftauchen, und wenn man diese Probleme hat, dann muss neu geplant werden. Und deswegen hat sich auch der Dammbau ein klein wenig verzögert. Das sind nicht die bewussten 3 Jahre gewesen, die man geplant hatte. Letztendlich sind es dann 4,5 Jahre geworden bis zur Eröffnung.
Erklärt der Eisenbahnhistoriker Wolfgang Kierberg. Von Sylt und vom Festland aus wird gebaut. Erst klassisch, rechts und links Lahnung, Sand und Schlick reinspülen und dann ging es nicht weiter. Die Nordsee holte sich ständig das Material zurück. Der zweite Anlauf. In der Dammmitte wird eine Spundwand in den Wattboden getrieben, je die Hälfte des Dammes nun an jeder Seite angeschüttet und es klappt. 1500 Menschen arbeiten am Damm. Vom Festland rollen Lorenzüge ins Watt, von der Insel kommt das Material auf Seglern oder in Schuten. 18,5 Millionen Rentenmark kostet das Großprojekt. Am 1. Juni 1927 beginnt der Personen- und Güterverkehr, noch ohne Autozug. Der Verkehr nimmt schnell zu und ist bald für die eingleisige Strecke zu viel. Wolfgang Kierberg.
Die Engpässe sind einmal in den 1950er Jahren gelöst worden durch den Bau zweier sogenannter Kreuzungsbahnhöfe. Das sind also Bahnhöfe, in denen niemand ein- und aussteigt, sondern wo sich Züge begegnen können. Man hat also versucht, aufgrund des ständig steigenden Autoverkehrs die Zugfolgezeiten zu verkürzen, also sprich mehr Züge fahren zu lassen, um dann den Strom der Reisenden bewältigen zu können.
Angeschwollen war der seit 1932. In diesem Jahr begann offiziell der Autotransport. Seit 1950 dürfen die Insassen während der Fahrt im Auto sitzen bleiben. 10 Jahre später fahren die ersten reinen Autozüge und seit 1962 die heute so typischen Doppelstockwaggons. Seit den 1950er Jahren wurde erörtert, ob nun nicht eine Straße die Gleise ersetzen sollte. Entschieden wurde anders. Seit 1972 ist der komplette Damm zweigleisig ausgebaut. Autos dürfen also nicht auf eigener Achse rüber. Auf eigenen Pfoten kamen dafür Fuchs, Dachs und Maulwurf nach Sylt, mit übrigens verheerenden Folgen für die Vogelwelt. Umstritten ist auch der Name des Dammes. Zum Namen Hindenburgdamm ist der Weg durchs Watt fast aus einer Feierlaune herausgekommen.
Und zwar auf dem Festbankett im Westerländer Kurhaus am 1.6. Und der Verursacher war der damalige Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn, Julius Dorpmüller, der eben halt Hindenburg da als Namensgeber ins Spiel gebracht hat.
Ob der Name Paul von Hindenburgs taugt, ist bis heute umstritten. Vor allem Historiker meinen nein. Für die Insulaner ist dieser Streit ein Nebenkriegsschauplatz. Sie sagen ohnehin nur kurz und knapp Damm.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wie jede Woche sagen wir auch diesmal herzliche Grüße an unsere Hörer in Australien und Namibia. Dort ist unsere Sendung ja auch zu hören. Immer schön, wenn man die Hörer von weit weg auch mal persönlich bei dicht beitrifft. 2 Hafenkonzert-Stammhörer aus Namibia waren gerade zu Gast bei uns in Hamburg. Petra Volkwarzen hat das Ehepaar aus Windhoek getroffen.
Im Bergedorfer Hafen liegt das Fahrgastschiff Serran Queen zum Einstieg bereit. Die meisten Fahrgäste kommen aus Hamburg und Umgebung. 2 Gäste hatten eine besonders lange Anreise.
Ja, mein Name ist Erich Selk. Ich lebe zurzeit in Namibia oder seit 55 Jahren.
Erich Selk und seine Frau Elfriede leben in Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Sie ist dort geboren. Er kommt ursprünglich von der Insel Fehmarn. Als junger Mann entschloss er sich, auszuwandern.
Irgendwo hatte ich den Drang, ich wollte ins Ausland. Und dann hat sich das so ergeben, mein Vater war bei den, wie sagt man, Tippelbrüdern. Und da war ein internationales Treffen in Kopenhagen, hat dort Leute kennengelernt und die hatten einen Auftrag vom Max-Planck-Institut, um in Namibia eine Ionosphärenstation zu bauen. Ionosphärenstation, Himmelsbeobachtung. Dann hat mein Vater wohl gesagt, Mensch, mein Sohn möchte mal gerne ins Ausland. Und sagten die, das ist ideal, lass ihn doch zu uns kommen.
Erich Selk bekommt zunächst einen Einjahresvertrag, arbeitet danach viele Jahre als Tiefbauingenieur, baut Straßen, Kanalisation, Wasserversorgung. In seiner neuen Heimat Namibia trifft er auch seine heutige Frau.
Wir haben in der gleichen Firma gearbeitet, dadurch sind wir uns begegnet.
Ihre Kinder sind in Namibia aufgewachsen.
Wir haben ja eine deutsche Schule da. Der Sohn hat in Südafrika studiert, die Tochter war hier in Deutschland und hat gelernt. Sind alle wieder zurück. Wir sind sehr, sehr glücklich da unten.
Dennoch, gerade auch zu Hamburg hat Erich Selk eine ganz besondere Beziehung. Bei der Sturmflut 1962 war er als Helfer im Einsatz, kurz bevor er nach Namibia ging.
Ich war von der Bundeswehr hier eingesetzt. Ich war Sturmbootfahrer und habe, da in den Nächten Leute, die da um Hilfe geschrien haben, aus den Bäumen geholt und gerettet. Es ist komisch, wenn ich in Deutschland aus dem Flieger rausstieg oder aus dem Zug und ich kam nach Hamburg, habe ich einmal tief Luft geholt. Da habe ich gedacht, hier gehörst du eigentlich her. Ne?
Kein Wunder also, dass Erich Selk auch in Namibia regelmäßig das Hamburger Hafenkonzert hört.
Ab 11 Uhr bis 1 Uhr, der Standhier-Sender hat alle Sprachen berücksichtigt. Englisch, Afrikaans, Deutsch, dann Ovambo, Herero, Damara.
NBC Funkhaus Namibia heißt das Radioprogramm in deutscher Sprache, bei dem das Hafenkonzert zu hören ist.
Das hören wir, ja genau. Und dann freuen wir uns eigentlich immer, müssen wir ganz ehrlich sagen, weil das ist einfach eine Stunde oder zwei Stunden, die uns einfach mit, gerade mit Hamburg und so verbinden. Und man hat die Vorstellung, man kennt ja den Hafen und alles. Also es ist schon irgendwo ein Stück Heimat, was einem da begegnet.
Generell geschehen aus dem Hafen, das ist schön.
Es sind ja viele Dinge dabei, die sich inzwischen sehr, sehr verändert haben. Und wenn man da auf dem Laufenden ist, finden wir das absolut in Ordnung und gut.
Auch auf die Schiffsreise von Bergedorf nach Berlin, die sie diesmal machen, sind sie aufmerksam geworden, weil sie die Sendung darüber im Hamburger Hafenkonzert gehört haben.
Ich war in der Küche um die Zeit und er war hinten in seinem Büro. Ich bin zu ihm rübergerannt und habe gesagt, du hörst du das heute? Und dann sagt er ja. Und dann sage ich, Mensch, das wäre doch mal eine Idee.
Etwa alle 3 bis 4 Jahre sind sie zu Gast in Deutschland. Auch diesmal haben Elfriede und Erich Selk die Zeit genutzt, um sich in Hamburg mal wieder ausführlich umzusehen.
Es ist gewaltig. Ich meine, was hier passiert ist mit dem Ausbau des Hafens, ist, kann man nicht beschreiben. Ist gewaltig.
Planten und Blumen lieben wir heiß und innig. Wenn man mehr Zeit hätte, müsste man da sich länger aufhalten oder öfter mal.
Nach der Schiffsreise und ein paar weiteren Tagen in Hamburg fliegen sie zurück nach Namibia. So sehr sie die Aufenthalte hier immer wieder genießen. Aus Afrika bekommt sie keiner mehr weg.
Nein, auf keinen Fall. Nein, ich bleib da.
Elfriede und Erich Selk. Übers Hamburger Hafenkonzert werden sie auch künftig mitverfolgen, was es Neues gibt in Hamburg und im Hafen.
Und damit geht dieses Hamburger Hafenkonzert allmählich zu Ende. Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jan Graf.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.